Big news! Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
In a world of endless notifications, there could be an important one you're missing. Your kidneys may be signaling an SOS. With high blood pressure or type 2 diabetes, your kidneys could be warning you of early signs of damage, which may put you at higher risk for events like heart attack or stroke. But there's a simple test that can help spot a hidden signal. Ask your doctor about a urine test called UACR to help detect kidney disease and heart risk early. To learn more, visit detectthesos.com today.
Wir finden Antworten auf die Zukunft Thürings auch mit Technologien aus Israel, und das ist unser Ziel.
Heute waren wir auch in einem Rüstungs- und Technologiekonzern. Früher hätte man gesagt, da lassen wir die Finger von. Jetzt ist es, die Zeiten haben sich geändert.
Also für die Verteidigungsfähigkeit ist das sehr gewinnbringend gewesen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Fabian Klaus. Ich bin Elena Vogel. Wir sind beide Reporter der Funke Mediengruppe in Thüringen, beide im Bereich der Politik. Hi Fabian.
Ja, hallo, liebe Kollegin.
Fabian, unser Ministerpräsident Mario Vogt, der ist ja zurzeit nicht in Thüringen unterwegs. Willst du uns verraten, wo er sich aufhält?
Ja, der Mario Vogt ist ja häufiger mal nicht in Thüringen, mal ist er in Brüssel, mal ist er in Berlin, aber diesmal ist er tatsächlich ein bisschen weiter weg, und zwar an der Spitze einer 40-köpfigen Delegation seit Sonntag in Israel. Sonntag ist die Delegation aufgebrochen. Wir zeichnen heute am Mittwoch in dieser Woche auf, und am Donnerstag kehrt die Delegation aus Israel wieder zurück.
Und Fabian, warum sind solche Reisen notwendig? Warum begibt sich der Ministerpräsident mit so einer großen Delegation nach Israel?
Ja, ich würde irgendwie nur mal einen Satz davor sagen. Ich glaube, die Frage an der Stelle, die sich ja auch die Menschen, die uns jetzt vielleicht zuhören, stellen, was macht eigentlich der Ministerpräsident dieses kleinen Bundeslandes Thüringen dann in Israel? Warum fährt er dahin? Ist das nicht eigentlich eine Reise, die nur einem Selbstzweck dient, und verprasst er da nicht unnötig auch Steuergelder? Das ist ja auch das, was wir immer hören. Mario Vogt reist nach Israel, um dort unter anderem wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen. Es sind Kooperationsvereinbarungen unterschrieben werden oder sind zum Teil schon unterschrieben. Und natürlich ist es auch ein Signal der Solidarität mit dem Staat Israel, mit dem Staat der Jüdinnen und Juden. Das ist ihm sehr wichtig. Das hat er auch schon zu Regierungsantritt immer wieder betont. Und das ist jetzt quasi die Umsetzung dessen, was er angekündigt hat. Es ist ja nicht seine erste Reise in diesem Jahr.
Stimmt, du warst auch schon mit Herrn Vogt in den USA.
Ich durfte die Delegation damals für Funke Medien begleiten, die in den USA gewesen ist. Genau, das war im Mai, da ging es vor allen Dingen auch um Wirtschaftskontakte, wirtschaftliche Beziehungen. Da hat man sich noch mehr gefragt, in einem Land wie Amerika, was da Thüringen eigentlich zu suchen hat. Wir erleben die Ergebnisse jetzt an der einen oder anderen Stelle. Es gab zwischendurch einen Rückbesuch schon wieder. Es gab jüngst auch wieder ein Treffen, wo Dinge fortgesponnen wurden, die in Amerika begonnen wurden zu vereinbaren. Das sind die Sachen, die dort verfolgt werden.
Das hört sich aber für mich so an, als sei das schon von Erfolg auch gekrönt. Was ist dein Eindruck?
Mein Eindruck von der USA-Reise, da zurückgesprungen, ist tatsächlich, dass da einiges im Werden ist. Kooperationen im Bereich der Hochschule auch. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen was hören in den nächsten Jahren. Und wir werden vielleicht sogar den Gegenbesuch des US-amerikanischen Abgeordneten in Nordhausen zum Thüringen-Tag erleben, der ja damals überraschenderweise gesagt hat, er hat Verwandtschaft in Thüringen und kannte auch Nordhausen. Genau. Und da hören wir ein bisschen was. Und wir werden auch aus dieser Israel-Reise, da bin ich von überzeugt, ganz konkrete Dinge sehen, die dort stattfinden. Wie gesagt, ich habe gesagt, einige sind ja schon auch besprochen und unterschrieben worden. Und wir sind ja normalerweise zu dritt hier in diesem Podcast.
Einer fehlt.
Einer fehlt, das ist der Kollege Elmar Otto. Der begleitet die Delegation für unser Unternehmen dort und berichtet ja auch schon seit einer Woche sehr intensiv. Und ich glaube, wenn wir über Erfolg und Misserfolg und über das, was dort in Israel passiert ist und noch passiert, genaueres wissen wollen, der Kollege hat ein Interview geführt mit dem Ministerpräsidenten Mario Vogt. Das hat er am Dienstagabend aufgezeichnet. Ich habe eben schon gesagt, wir sind heute am Mittwoch. Und da gibt es tatsächlich spannende Details zu dem, was schon passiert ist und wie Vogt diese Reise auch sieht. Und ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Let's go.
Herr Ministerpräsident, Sie sind jetzt seit Sonntag schon in Israel mit einer 40-köpfigen Delegation. Warum?
Israel ist die Innovations, der Innovationsstaat der Welt. Sind sehr stark aufgestellt, wenn es um Technologien geht, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um die Trends der Zukunft geht. Das ist hier ein Schwerpunkt, deswegen auch viele Wirtschafts- und Wissenschaftsvertreter. Aber natürlich in diesen Tagen geht es auch um die Frage, ein Signal der gemeinsamen Partnerschaft und auch des gemeinsamen Miteinanders zu senden. Und man spürt auch hier, dass Menschen aufatmen, dass jetzt der Weg zum Frieden einen Schritt näher gekommen ist und geebnet ist. Aber man spürt natürlich immer noch eine gewisse Anspannung.
Bleiben wir vielleicht erstmal bei einem wirtschaftlichen Aspekt. Sie haben Ihre erste Auslandsreise mit einer großen Delegation in die USA gemacht. Da kann man noch sagen, okay, USA ist der wirtschaftlich wichtigste Handelspartner des Freistaats. Israel spielt da ja eher eine untergeordnete Rolle.
Wir können viel lernen von technologischen Möglichkeiten, die Israel bietet, und dort auch kooperieren. Das ist als Land auch eher ein kleineres Land, ist aber gleichzeitig natürlich wahnsinnig zukunftsgerichtet. Und wenn ich heute nehme, wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit einem Forschungs- und Forschungsunternehmen aus Schmalkalden zusammen mit einem Anbieter, der hier Robotersysteme für kleine mittelständische Unternehmen herstellt, geschlossen. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich eine der modernsten Produktionsstätten in Europa haben werden, die zeigt, wie kleine und mittelständische Unternehmen Robotik nutzen können, um Automatisierungsprozesse zu machen und damit eine Antwort auf den Fachkräftemangel zu haben. Das heißt, wir finden Antworten auf die Zukunft Thürings auch mit Technologien aus Israel, und das ist unser Ziel.
Ich muss nur sagen, wir zeichnen heute am Dienstagabend auf. Die Delegationsreise, wenn man so will, endet für Sie ja morgen Abend. Mhm. Heute waren wir auch in einem Rüstungs- und Technologiekonzern. Früher hätte man gesagt, da lassen wir die Finger von. Jetzt ist es, die Zeiten haben sich geändert. Und für Thüringen offensichtlich, für Thüringer Unternehmen ist das möglicherweise ein neues Standbein, wenn sie nicht sogar schon in dem Bereich tätig sind.
Auch da gilt für mich, es muss eine Situation sein, die für uns Thüringer hilfreich ist, die uns nach vorne bringt. Gleichzeitig sind wir in Thüringen ein Spitzenland, wenn es um die Fragen von Optik, von Photonik, von Laser, von Weltraum geht. Und das sind Sachen, die hier hoch nachgefragt sind. Das hat man auch bei den Gesprächspartnern gemerkt. Und andererseits können wir auch lernen von einem Land, was in einer permanenten Bedrohungslage ist, wie man seine Prozesse organisiert, wie man Technologien nutzt, um zum Beispiel Energienetze zu stabilisieren, sich im digitalen Bereich cybermäßig abzuwehren, optische Systeme auch nutzt, um Bedrohungen durch Drohnen zum Beispiel unschädlich zu machen. Also für die Verteidigungsfähigkeit ist das sehr gewinnbringend gewesen und zeigt letztlich auch, dass man über reine wirtschaftliche Zusammenarbeit viel auch für den öffentlichen Bereich lernen kann. Und wir hatten gestern ein Gespräch mit einem Resilienzprogramm, wo wir gesehen haben, wie innovativ das alles sein kann.
Erklären Sie nochmal Resilienz.
Das bedeutet in dem Fall, es war ein ganz besonderes Programm, das ist weltweit eines der ersten gewesen, wo in Sderot, eine Stadt, die unmittelbar auch in einer Konfliktzone ist, sich junge Startups gefunden haben, über 300, die zur Problemlösung beigetragen haben. Also wie kann man schnell informieren im Problemfall? Wie können sich zum Beispiel Elektrizitätsinfrastruktur miteinander vernetzen? Wie kann man Daten nutzen, um auch schnell im Gesundheitswesen zu helfen? Und das hilft uns wiederum, Dinge in Thüringen voranzubringen. Und deswegen finde ich dann nachzuschauen, was sind Technologien, Möglichkeiten, Ansätze, die uns in Thüringen helfen? Oder wo sind Partnerschaften in Wissenschaft und Wirtschaft, die für beide Seiten hilfreich sind und sicherlich auch Arbeitsplätze in Thüringen sichern? Das ist Ziel der Reise und das zeigt sich als bisher sehr, sehr gut an.
Wir wollen mit Ihrem Besuch ja auch ein Zeichen setzen. Das haben Sie im Vorfeld gesagt, das haben Sie gerade auch schon wieder angedeutet. Was für ein Zeichen kann denn überhaupt der Ministerpräsident eines, sag ich mal, ohne uns unter irgendeinen Scheffel stellen zu wollen, eines kleinen deutschen Bundeslandes hier ein Zeichen setzen?
Ja, wenn wir uns anschauen, es ist die erste Reise nach nach dem 7. Oktober eines Bundeslandes mit einem Ministerpräsidenten und auch mit einer größeren Delegation. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, aber es ist vor allen Dingen auch ein Signal. Wir werden empfangen vom Bildungsminister.
Ich glaube, der bayerische Ministerpräsident war aber auch schon da.
Nee, ich glaube, wir waren nicht mit einer Delegation, aber ich will mich nicht drüber streiten. Ja. Nicht drüber streiten. Es geht im Kern um die Frage, um Ihre Frage zu beantworten. Der Bildungsminister Israels empfängt uns, der Wirtschaftsminister Israels empfängt uns, der Parlamentspräsident empfängt uns. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Deswegen sollten wir Thüringer auch mit vollem Selbstbewusstsein auf die Kompetenzen setzen, die wir mitbringen. Und das ist für die Gesprächspartner interessant, aber auch gleichzeitig nicht unter das Licht und den Scheffel stellen, dass wir auch gewünschte Gesprächspartner sind, die ja letztlich Brücken bauen. Und so erleben wir das hier auch. Und Sie wissen, dass ich mich ja auch für das Thema deutsch-israelisches Jugendwerk oder einen Jugendaustausch einsetze. Und das zeigt einfach auch, es gibt ein hohes Interesse des Miteinanders. Und wenn Menschen im Dialog sind, dann ist die Welt auch ein friedlicherer Platz.
Wie sehen Sie da die Chancen, wenn Sie das deutsch-israelische Jugendwerk schon ansprechen? Da konkurrieren wir mindestens mit Wittenberg oder noch anderen Standorten. Gibt es da...
Also ich habe sehr viel Offenheit hier gespürt für die Thüringer Position. Aber vor allen Dingen habe ich gespürt, dass die Israelis sehr viel mehr anwendungsorientiert und praktisch machen wollen, statt lange über Strukturen reden, sondern erstmal anfangen. Und so sind der israelische Bildungsminister und ich auch auseinandergegangen, dass wir wollen, dass Schüler, dass Berufsschüler sich begegnen, sowohl aus Israel wie auch aus Thüringen, also einen sehr konkreten Piloten auch verabredet, ein Pilotsystem verabredet, was wir machen wollen. Und das Zweite ist auch, dass wir im Bereich der Berufsbildung Kompetenzen, die wir in Thüringen haben, hier mit herbringen, zusammen auch mit jungen Leuten. Und das finde ich eigentlich ermutigend, weil es nämlich zeigt, es gibt ein Interesse für die Thüringer Themen.
Sie haben oder Sie treffen noch Kabinettsmitglieder, aber Sie treffen zum Beispiel, zumindest steht es nicht auf der Tagesordnung, keine Vertreter von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, keine Palästinenser. Warum nicht?
Weil Ziel der Reise Wirtschaft und Wissenschaft ist im Kern und logischerweise auch der ganze kulturelle Bereich. Wir besuchen ja auch noch Yad Vashem als die zentrale Gedenkstätte hier in Israel. Wir waren auf dem Platz der Geiseln, uns auch das nochmal vor Augen zu führen und werden natürlich auch wir werden auch in Jerusalem mit der christlichen Kirche im Gespräch sein. Das ist der kulturelle Teil. Im Fokus dieser Reise steht momentan jetzt nicht diese Auseinandersetzung. Wir machen doch keine Weltpolitik, sondern es geht darum, wie kann man Partnerschaften miteinander beginnen.
Aber wäre das nicht auch Teil eines Zeichens gewesen, zu sagen, wir hören uns alle Seiten an oder zumindest mehr als eine?
Das können andere für sich bewerten. Für uns war es wichtig, dass wir eine Reise konzipieren, die vor allen Dingen für die Wissenschaft und Wirtschaft hier hilft und gleichzeitig aber auch die Themen, die für Thüringen sind, hinterlegen und trotzdem auch deutlich machen, wir stehen an der Seite des Staates Israel, weil das ist deutsche Staatsräson. Das bedeutet, dass wir die einzige Demokratie im Nahen Osten auch als unseren Partner und einer besonderen Freundschaft sehen. Und das unterstütze ich in voller Überzeugung, weil ich auch glaube, dass es langfristig zur Stabilisierung in der Region beiträgt.
Mit Blick auf die Wirtschaft fällt mir noch ein, man kann zumindest den Eindruck haben, wenn man mal vom Verkehr in Tel Aviv absieht, dass hier alles dynamisch ist, dass alles vergleichsweise schnell geht. Ist das auch eine Blaupause vielleicht für Thüringen, um da zu sagen, Sie tragen ja immer gerne das Wort Bürokratieabbau im Mund. Da müssen wir wirklich was tun, weil hier laufen Prozesse anders ab.
Ja, das ist ja Teil der Diskussion auch gewesen, wie israelische Städte, wie der israelische Staat auch beschleunigt, wenn es um die Frage von einer digitaleren Welt geht, wenn es aber auch um Vereinfachung der Prozesse im Baubereich geht. Auch da haben wir hier miteinander diskutiert, haben sogar konkrete Anknüpfungspunkte gefunden, zusammen mit unserer neuen Bauhaus-Initiative in Weimar zusammenzuarbeiten. Und da gilt eines ganz klar, wenn Menschen im Gespräch sind, entstehen neue Ideen und wir können voneinander lernen. Aber ich trage es nicht nur im Munde, Herr Otto, sondern wir haben gerade erst letzten Freitag im Thüringer Kabinett also als Kabinett einstimmig beschlossen, 23 Gesetze zu vereinfachen, Dinge zu streichen, Prozesse so leicht zu machen, sogar mit einer Standarderprobung, dass Kommunen über 4 Jahre abweichen können von Regeln, damit es schneller gehen soll. Also Thüringen geht dieses Tempo mit. Und deswegen sind wir offensichtlich hier auch gern gesehen Gesprächspartner.
Im Kabinett beschlossen heißt natürlich noch lange nicht vom Landtag verabschiedet.
Ja, aber da bin ich optimistisch.
Die Linke hat auf jeden Fall schon durchaus Kritik angemeldet.
Mir scheint, dass die Linke sich erstmal mit den Sachen auseinandersetzen soll. Deswegen haben wir ja das prälegislative Konsultationsverfahren, wo sie mitreden können, auch die anderen Oppositionsparteien. Aber im Kern, Verzeihung, die Menschen wollen, dass es leichter und einfacher wird. Und Thüringen hat lang genug darunter gelitten, dass immer noch mal eine Schippe draufgelegt worden ist. Jetzt wollen wir mal durchatmen und Prozesse sehr schnell machen. Und da können alle mithelfen.
Kommen wir noch einmal ganz kurz wieder auf die Situation hier, die aber auch was mit Thüringen zu tun hat, zurück. Und zwar, der Antisemitismus nimmt zu. Besorgt Sie das?
Ja, es besorgt mich und ich werde das auch als ein wichtiges Zeichen meiner Arbeit weiterverfolgen, dass wir den Antisemitismus bekämpfen. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal die Situation gehabt, dass nicht allein nicht der Rechtsextreme oder Linksextreme oder der islamistische Antisemitismus die Hauptkraft war, sondern der israelkritische. Und das ist ja geradezu der Beleg dafür, dass diese Reise richtig gewählt ist, um eben Vorurteile abzubauen und auch deutlich zu machen, dass man die Perspektive weiten muss. Und diese schnellen moralischen Urteile, die helfen niemandem, sondern wofür man eintreten muss, ist Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Und genau aus diesem Grund kämpfe ich auch dafür, dass diese Perspektive geweitet wird. Und ich glaube, das war erfolgversprechend.
In Jena haben sich, wie Sie wissen, Uni-Professoren zu Wort gemeldet und haben die Hochschulleitung aufgefordert, Forschungsvorhaben mit israelischen Hochschulen zu überprüfen.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob diese Forderung bis zu Ende gedacht ist. Weil sollen denn jetzt jener Universitäten oder Thüringer Universitäten die Kooperation mit den USA einstellen, weil bestimmte Leute mit Trump nicht zufrieden sind oder mit anderen Staaten? Das ist doch gerade eine Form, die Wissenschaft immer anders ausgezeichnet hat, nämlich die Frage von Offenheit, von Begegnung auch auf wissenschaftlicher Seite. Und vielfach sitzen kritische Geister doch auch dort. Deswegen halte ich das für zu kurz gesprungen und halte es auch eher für schwierig und gefährlich.
Wenn man Ihre Auftritte hier verfolgt, dann bemerkt man, Sie sind auf jeden Fall gelöster hier. Sie scheinen gelöster. Also Ihre Reden auf Englisch sind fließender als manch Rede, die Sie zum Beispiel beim 35-jährigen Bestehen der Landtagsfraktion hielten.
Das liegt vielleicht auch daran, dass Sie hier dort kritischer zuhören als hier.
Sie meinen, dass mein Englisch nicht ausreicht?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, für mich ist das, ich bin nicht anders hier als in Thüringen.
Ja doch, wirklich. Das sagen nicht nur ich, das sagen auch andere Reiseteilnehmer, die wirklich überrascht sind. Wie kommt das? Warum können Sie das, was Sie hier vielleicht so an Natürlichkeit rüberbringen, nicht auch in Politik umsetzen in der Heimat? Weil es kommt ja darauf an, dass Sie müssen ja hier vielleicht Zeichen setzen, aber Sie müssen in der Heimat ja die Menschen überzeugen. Und das schafft man natürlich nicht mit professoralen Reden. Oder liegt es daran, fällt mir jetzt gerade ein, dass The Green Heart in the Middle of Germany sich einfach cooler anhört als das grüne Herz in der Mitte Deutschlands?
Also ich muss sagen, das grüne Herz Deutschlands klingt in Thüringisch extrem gut. Und 90% der Thüringer sehen das auch so. Vielleicht nicht jeder Einzelne, der darüber schreibt. Aber das Entscheidende für mich ist, ich bin egal wo, immer so, wie ich bin. Weil Politik sollte authentisch bleiben und das mache ich auch so. Aber ich nehme es natürlich gerne mit für die nächste Rede in Thüringen, dass es noch besser wird.
Man könnte meinen, vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Zufluchtsort. Ich meine, Dienstreisen dienen ja auch eben dazu, den Horizont zu erweitern, ganz klar. Aber zu sagen, gut, ich lasse jetzt mal Koalitionsstreit mit einer Brombeer-Koalition, die nicht einfach ist, den anstehenden Landeshaushalt, der auch noch ein Doppelhaushalt ist, der erstmal verabschiedet ist, erstmal hinter mir, zumindest für ein paar Tage.
Ja, sage ich Ihnen jetzt in aller Lässigkeit, das, was Sie versuchen, immer als Streit zu brandmarken, ist ein ganz normales, kollegiales Miteinander. Und wenn Sie erleben, wir haben den Vizeministerpräsidenten hier mit dabei, mit dem Georg Mayer, und da merkt man doch, wir haben wirklich ein kollegiales und angenehmes Miteinander. Und ich glaube, dass die Linse manchmal auch in Thüringen anders sitzt als hier bei einer Auslandsreise. Weil wenn man denselben Maßstab, dieselbe Enge, die man da auch hat, auch dort anlegen würde, dann würde man vielleicht auch feststellen, dass es genauso kollegial auch dort umgeht. Dass man in derselben Lockerheit auch miteinander unterwegs ist.
Warum haben Sie dann die Vize-Ministerpräsidentin nicht auch mit auf die Reise genommen?
Weil das hier ja kein, das ist eine Reise, die sehr fokussiert ist auf die Fragen zum Beispiel auch der inneren Sicherheit und der Resilienz und Verteidigungsfähigkeit. Und für uns geht es immer, wir sind sehr sachorientiert als Regierung, weil wir ein Interesse daran haben, die Thüringen besser zu machen. Und da haben wir in den letzten 10 Monaten schon mehr erreicht als manche in einer Legislaturperiode. Darauf bin ich auch sehr stolz und bin da auch locker und gelöst. Und wenn wir den Doppelhaushalt auch noch hinbekommen und dafür arbeitet und kämpft jetzt gerade die Finanzministerin, jeder an seiner Stelle, dann hat Thüringen auch eine Stabilität für die nächsten 2 Jahre. Und ehrlicherweise gibt es nicht viele Bundesländer in Deutschland, die auf diese, sage ich mal, Verfasstheit zurückgreifen können. Und das macht mich auch froh, dass es uns innerhalb eines Jahres dann doch gelungen ist, viele Kritiker Lügen zu strafen, die da immer gesagt haben, das klappt nicht. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir sind eine Regierung, die sich in den Themen reibt, aber sich nicht verkämpft in sinnlosen Streits, sondern wir sind sehr zielorientiert. Und das ist auch ein politisches Klima, das Thüringen hilft.
Die aber insgesamt nur eben als Koalition auf die Hälfte der Stimmen im Landtag kommt. Deswegen, welche Zugeständnisse machen Sie der Linken noch? Das können Sie jetzt hier gerne mal erzählen.
Jetzt fangen wir doch erstmal an, in den Haushaltsverhandlungen das bis Dezember miteinander zu beratschlagen. Aber bleibt dabei, es gibt eine de facto Mehrheit im Thüringer Landtag und der Doppelhaushalt wird davon leben, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und überlegen, was nützt dem Land Thüringen? Und da kann ich nur alle aufrufen. Es geht darum, wie Kommunen gut aufgestellt sind, wie die sozialen Träger auch die Veränderungen, die in unserer Gesellschaft spürbar sind, mitgehen können und wie die Wirtschaft vor allen Dingen in Gang kommt. Der Ziel der Reise ist Wirtschaft und Wissenschaft. Warum? Weil Thüringen jetzt schon Sprünge gemacht hat. Wir sind im Wirtschaftswachstum nach oben gegangen innerhalb von einem Dreivierteljahr. Das ist ein extrem gutes Zeichen, zeigt auch, dass Zuversicht zurückkehrt. Wir sind beim Glücksatlas, haben den stärksten Sprung gemacht aller deutschen Bundesländer, sind Nummer 1 im Osten. Und diese Zuversicht, die müssen wir jetzt aber auch in Resultate, in weiterem wirtschaftlichen Wachstum umwandeln. Wenn es das gelingt, dann kommen wir auch im Land voran. Und dem dient meine Arbeit.
Der Bürgerbeauftragte, der ein Parteifreund von Ihnen ist, der hat gesagt, aus seiner Sicht sei die Brandmauerpolitik gescheitert. Das bedeutet ja nichts anderes, als man müsse, und zwar mit AfD als auch mit Linken, die Brandmauerpolitik, man müsse durchaus miteinander reden und im Zweifel auch Mehrheiten.
Keine Ahnung, wo und wem er das gesagt hat. Ich habe es gelesen, aber
er ist. Uns jetzt, hat er das gesagt,
ja,
im Interview. Ist jetzt, Sie gesagt haben, keine Ahnung, wo und wem.
Ja, Verzeihung, ist ja kein Politikberater. Also ich meine, jeder ist,
hat ganz. Ja gut, er hat viel mit Bürgern zu tun.
Ja, er kann doch seine eigene Meinung haben, das ist doch sehr in Ordnung. Aber wir haben doch eine existierende, starke Regierung, die eine de facto Mehrheit im Parlament hat. Warum soll ich mich permanent mit Diskussionen auseinandersetzen, die nicht wichtig sind für das Leben der Thüringerinnen und Thüringer? Vielleicht das ist eine reine ist eine reine Ablenkungsdiskussion, die nichts damit zu tun hat. Das Leben des Kindes, was ich erst letzte Woche getroffen habe, die sich die Frage stellt, ob der Unterricht stattfindet, das zu verbessern, sondern an den konkreten Sachen. Und da steht die nächste Frage an. Und da kann jeder im Parlament, auch die Oppositionsparteien, gerne mitwirken. Das Polizeiaufgabengesetz steht an. Die Frage, ob sich Bürger sicherer fühlen, weil wir zum Beispiel Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen haben, ob sich Frauen sicherer fühlen, weil wir elektronische Fußfesseln einführen, ob wir die Möglichkeiten, die wir hier zum Beispiel gesehen haben, mit digitalen Möglichkeiten auch schneller Verbrecher zu fangen. Das kann alles im Parlament entschieden werden. Und der Vorschlag liegt auf dem Tisch. Ich lade alle ein, da mitzutun.
Dann schließen wir jetzt einfach den Kreis und kommen nochmal auf die Reise zurück. Was entgegnen Sie denn dann Kritikern, die wirklich sagen, ja, ist ja schön und gut, dass der Ministerpräsident mit einer Delegation hier hinfährt, aber zum einen kann er aus unserer Sicht nicht so viel aussehen, zum anderen kostet das Steuergeld. Warum wird das nicht einfach in Zeiten von Digitalisierung aus der Ferne gemacht?
Weil die besten Beziehungen Mensch zu Mensch stattfinden und ich zutiefst davon überzeugt bin, ich verwalte nicht den Status quo in Thüringen. Wir haben in Thüringen über 10 Jahre geschlafen, wenn es um die Strukturentscheidung ging. Ich bin angetreten, dieses Land zu einem der schnellsten, modernsten, aber vor allen Dingen auch erfolgreichsten in Deutschland zu machen. Und aus dem Grund lasse ich mich nicht davon abbringen, wenn ich glaube, dass es richtig ist, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die was können. Und hier ist Innovation und wir können Innovation in Thüringen. Und wenn die beiden sich treffen, dann gelingt was.
Herr Vogt, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Herr Otto. Ihnen alles Gute.
Alles Gute.
Ja, Fabian, spannendes Gespräch, oder?
Muss ich sagen, tatsächlich spannendes Gespräch, an der einen oder anderen Stelle mit einem überraschenden Tiefgang, aber durchaus auch the green heart in the middle of Germany, sage ich an der Stelle, durchaus auch mit Aspekten, wo man mal schmunzeln konnte.
Da musste ich auch ein bisschen lachen. Was mir jetzt aufgefallen ist, was du schon angeteasert hattest, ist, dass Vogt 2 Komponenten ganz klar herausstellt. Er sagt einmal, okay, es gab eine intrinsische Motivation, er sagt ganz klar, wir stehen an der Seite Israels. Aber er sagt auch, es hat auch eine wirtschaftliche Komponente, Verteidigung, Stichwort Verteidigungsfähigkeit. Und das hast du auch schon erlebt, dass er das gesagt hat.
Ja, wir würden das mal versuchen an der Stelle zu sortieren. Wenn wir mal auf diese Verteidigungskomponente gehen, dann ist das ja schon seit einigen Monaten auch Thema. Da würde ich mal kurz erinnern an Schloss Ettersburg, an die Ministerpräsidentenkonferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten. Thüringen hat ja aktuell noch den Vorsitz, noch wenige Wochen bis zum Jahresende. Und auch auf Schloss Ettersburg, Weiland bei Weimar, ist genau dieses Thema besprochen worden. Verteidigungsfähigkeit, Gelder für Rüstung, für Verteidigung. Da wollen die ostdeutschen Bundesländer mehr vom Bundesgeld abhaben. Und das setzt sich jetzt eben fort und spielt auch in Israel offenbar bei den Gesprächen eine Rolle. Man hat da auch entsprechende Unternehmen besucht. Das haben wir gehört im Gespräch. Auch der stellvertretende Ministerpräsident, Innenminister Georg Mayer, hat sich ja schon diesbezüglich geäußert, Kooperationen mit Israel für die Drohnenabwehr ins Spiel gebracht. Das ist die eine Seite.
Das heißt, die Wirtschaft zeigt sich eigentlich ganz zufrieden. Du hast schon gesagt, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in Thüringen noch einen Koalitionspartner.
Ja, die Wirtschaft zeigt sich zufrieden. Die Wirtschaft sucht natürlich auch nach diesen Möglichkeiten. Denn wir erleben, das hat die Wirtschaftsministerin Colette Bourgeois, die ja übrigens jüngst auch in China war, das nur an der Stelle erwähnt, ja gestern erst wieder betont, wir erleben eine Seitwärtsbewegung. Also man sieht da dieses Thema Verteidigungsfähigkeit natürlich auch als Wirtschaftsfaktor und das ist er auch. Aber, und jetzt kommen wir auf die innenpolitisch thüringische Komponente, wir haben natürlich mit dem BSW hier einen dritten Koalitionspartner, der immer dann, wenn Geld in Rüstung oder im BSW, sprich in Aufrüstung investiert werden soll, nicht so ganz glücklich ist und unter anderem ja nach der von mir bereits erwähnten Ettersburg-Konferenz auch auf den Hinterbeinen stand, so will ich es an der Stelle mal sagen. Und das kann durchaus nochmal zu Spannungen in der Brombeere führen.
Ist da schon was zu erwarten? Du bist ja nah dran.
Naja, vom BSW selber habe ich da auf den konkreten Fall, auf die Israel-Reise, jetzt noch nichts vernommen. Das könnte anders werden, wenn dieser Podcast dann ausgestrahlt ist. Mal schauen. Was ich höre, ist, dass aber auch die Linken da sehr genau drauf schauen und sich schon wundern, wie Mario Vogt in Israel Geld für Verteidigung organisieren will, während seine Finanzministerin vom BSW hier unterwegs ist, Kabinett leitet, der Doppelhaushalt im Entstehen ist. Offenbar soll es da auch eine kleine Anfrage zu geben, die jetzt schon in Vorbereitung ist. Das recherchiere ich gerade. Mal gucken. Bin ich noch nicht viel weiter zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen. Müssen wir mal gucken.
Was ich auch jetzt im Gespräch von Elmar und Herrn Vogt spannend fand, war, dass Elmar gesagt hat, na, der Minister Vogt, der ist ja ganz anders, wenn er im Ausland ist, als wenn er hier ist. Kannst du das unterschreiben?
Ich kann das eins zu eins bestätigen, tatsächlich mit der Erfahrung aus der USA-Reise. Denn auch dort macht er einen deutlich gelösteren Eindruck im Ausland, als er den manchmal hier macht. Und Auch ich habe die Rede auch gehört zum 35-jährigen Bestehen der Landtagsfraktion der CDU, die er vergangene Woche in Weimar gehalten hat. Und wo er dann eben die Rede beginnt mit, ich will Ihnen mal 3 Spiegelstriche geben, daraus werden dann 10 und die liest er auch noch ab. Also das war keine gute Rede. Und im fließenden Englisch, Vogt spricht wirklich ein sehr gutes fließendes Englisch mit ganz wenig ostthüringischem Akzent, wie man vermuten könnte.
Liegt auch an seiner Vergangenheit wahrscheinlich.
Liegt an seiner Vergangenheit. Er war selber auch in den USA unterwegs, fast ein Jahr. Und daher kommt diese Sprachkenntnis auch oder diese Festigkeit auch. Und da ist er schon deutlich gelöster. Manchmal wünscht man sich, er würde von dieser Gelöstheit mal was mit ins Land transportieren. Dann könnte er vielleicht für die Brombeere ein paar PS mehr auf die Straße bringen, als ihm das derzeit mit seinen Ministerinnen und Ministern gelingt.
Und was ich auch noch spannend fand, ist, dass er eigentlich kaum oder gar keine Akteure aus der Zivilgesellschaft in Israel selbst getroffen hat.
Ja, da muss man jetzt vielleicht dann auch, müssen wir mit Elmar nochmal sprechen, wie da die Stimmung vor Ort gewesen ist, auch bei den Teilnehmenden. Sind ja auch durchaus Akteure der Zivilgesellschaft mit aus Thüringen. Das zeigt mir aber auch, also das Thema hat nicht keine Rolle gespielt, wenn wir jetzt mal den Überfall am 7. Oktober nehmen. Man war auf dem Platz der Geiseln, man hat sich dieser Gräueltaten sich durchaus bewusst gemacht, die dort stattgefunden haben, und dass Thüringen genau wie Deutschland dann an der Stelle an der Seite Israels steht, das betont Vogt ja vom Tag 1 seiner Ministerpräsidentschaft. Eigentlich wollte er auch, das weiß ich sicher, wollte er zunächst als erste Auslandsreise nach Israel fliegen. Das hat dann aufgrund der Sicherheitslage dort nicht funktioniert, weshalb die USA die erste Auslandsreise wurden und jetzt eben Israel dann stattgefunden hat. Genau.
Jetzt blicken wir von der großen weiten Welt vielleicht doch nochmal auf unser kleines Thüringen und schauen uns mal die Stimmung hier an. Am Samstag gab es eine Veranstaltung in Erfurt, organisiert vom Friedensbündnis, war am 8. November, und dort wurde protestiert für die Toten in Palästina. Das hat harsche Kritik hervorgerufen, vor allem seitens der jüdischen Landesgemeinde, die gesagt haben, wie könnt ihr das nur machen? Was ist dein Blick darauf? Wie geht's Thüringen in Sachen Antizionismus, Antisemitismus?
Vielleicht ganz klar und gleich zum Einstieg, man kennt mich ja so, ich falle gern mal mit der Tür ins Haus. Also diese Demonstration am Vortag der Reichspogromnacht fand ich unsäglich. Teile also die Kritik der jüdischen Landesgemeinde da vollumfänglich. Wie sieht es sonst im Thema Antisemitismus dann auch aus? Haben wir ja eben im Gespräch auch gehört, dass Mario Vogt das richtig benennt, dass der Antisemitismus, der israelische Antisemitismus in Thüringen auch ein Problem ist und dass er auch vor allen Dingen ein immer größeres Problem wird. Das ist kein rein Thüringer Problem, das ist ein bundesweites Problem, und deswegen muss man das eben auch klar benennen. Vogt hat das getan, die jüdische Landesgemeinde tut das auch.
Und ich würde kurz unterbrechen wollen, damit hat er auch was gemein mit seinem Vorgänger Bodo Ramlow. Der hatte am 9. November zum Gedenken der Opfer der Reichspogromnacht gesagt, dass er sich ganz klar davon distanzieren möchte. Es waren nämlich bei dieser Veranstaltung auch Teilnehmer der Linksjugend dabei, und Wortlaut von Herrn Ramelow war, das trifft mich bis ins Mark. Also da gibt's schon Gemeinsamkeiten.
Das trifft ihn tatsächlich bis ins Mark, und wer seine Ministerpräsidentschaft über die 10 Jahre verfolgt hat und auch die Zeit, als er noch in der Opposition war, der hat gemerkt, immer wenn es solche Themen gab, hat sich Ramelow auch gerne mit seiner Partei angelegt, wie im Übrigen auch die Jenaer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß, die bei den Themen auch sehr klar ist. Genau, da ist Thüringen bei den Linken etwas anders als andere Landesverbände in diesem dieser Bundesrepublik.
Du hast aber auch vor kurzem erst darüber berichtet. Willst du kurz erzählen?
Ja, ich habe zuletzt berichtet über ein Schreiben von 7 Professoren der Uni Jena, die pauschal gefordert haben, die Überprüfung Kooperationen mit israelischen Institutionen seitens der FSU und da von Völkermordsverdacht. Ich bleibe da ganz sehr im Konjunktiven, weil ich da gerade auch noch in einer Auseinandersetzung mit den Professoren bin. Was sie denn gemeint haben, als sie geschrieben haben, was sie geschrieben haben. Genau, das ist auch ein Punkt, wo gerade eine Debatte darüber läuft. Der eine oder andere wird das mitbekommen haben. Da befasst sich demnächst der Senat mit. Auch Mario Vogt hat sich ja interessanterweise in dem Gespräch dazu geäußert und sehr deutlich gemacht, dass er das nicht für zielführend hält. Genauso im Übrigen wie der Bildungsminister Christian Tischner das getan hat. Gesagt hat, das trägt nicht zur Lösung bei. Und da sehr die Uni-Spitze in Jena gelobt hat für den Umgang, das kann ich unterstreichen. Die Uni-Spitze hat da sehr professionell reagiert.
Am Donnerstag will Mario Vogt und die Delegation wieder zurückreisen. Kann man denn jetzt nach dem Gespräch auch, was wir gehört haben und nach dem auch, was wir gelesen haben, was Elmar geschrieben hat, kann man dann jetzt schon ein Zwischenfazit ziehen oder brauchen wir noch eine Weile, um zu sagen, wie sinnvoll denn diese Reise gewesen ist?
Ja, das ist, wie es immer ist bei diesen Reisen. Es geht um Kontakte knüpfen, es geht aber auch darum, konkrete Kooperationen anzubahnen. Von einer Kooperation, von mehreren Kooperationen haben wir gelesen. Ich will nur mal eine nennen, diese Demofabrik, die im Ostthüringen entstehen soll, wo es um quasi, ich fasse es mit meinen Worten zusammen, ich bin da nicht der Experte, wo es um Recycling von ausgemusterten Sakkos und anderen Modeelementen geht, die dann wiederum verkauft werden an Autohersteller, die daraus wieder Sitze herstellen. Da soll eine Demofabrik in Ostthüringen entstehen, von einer israelischen Firma gebaut. Ich glaube, das ist schon sehr konkret und tatsächlich auch konkreter, als zum Beispiel die USA-Reise fassbar gewesen ist, zu der Zeit, als sie noch lief. Aber es ist, wie es bei diesen Reisen immer ist, wir werden einige Monate brauchen, vielleicht auch ein Jahr brauchen, um bewerten zu können, was hat sie denn am Ende gebracht. Und so viel, glaube ich, kann ich sagen, wenn es ein Jahr dauert, um das bewerten zu können, werden wir vorher schon wieder über die nächste Auslandsreise des Ministerpräsidenten gesprochen haben. Denn so hören wir ja, es ist ein Trip nach Indien geplant, da geht es dann um Fachkräftegewinnung.
Freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort, außer du hast uns noch was zu sagen, Fabian.
Ja, das Einzige, was ich an der Stelle noch zu sagen habe, jetzt kommen wir zurück quasi von der großen weiten Welt aufs kleine Thüringen. Dort stehen die Haushaltsverhandlungen an, die sind im vollen Gange. Wir erleben gerade regelmäßig ja Sondersitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses, wo darüber diskutiert wird, wo man noch die eine oder andere Million hinverschieben kann. Das wird eine spannende Zeit und über die werden wir sicherlich in den nächsten Wochen dann hier an dieser Stelle auch nochmal sprechen, um mal zu gucken, wer sich am Ende wie durchgesetzt hat und ob die de facto Mehrheit, von der Mario Vogt mit 44 von 88 Stimmen immer spricht, tatsächlich eine de facto Mehrheit ist, einfach nur, um das Ganze mal wieder auf den Thüringer Boden zu holen.
Themen, die wir auch hier im Podcast besprechen werden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Ein Podcast von Funke.
Big news! The sale of the season is here. It's Wayfair's Black Friday sale, and it's on now. Right now, get up to 80% off everything home and everything you need for the season ahead. Save on quality furniture for every room in the house. Essentials for the guest room, whether it's new bedding or a new mattress. Kitchen and dining must-haves for all your hosting needs. And seasonal home finds like throw pillows and decor. Or favorites that you'll use all year long. And with amazing doorbuster deals from November 27th through December 2nd, you can shop the things you love at even lower prices at Wayfair. Plus, you can sit back and relax with Wayfair's fast and easy shipping. Everything home comes straight to your home. And the best part? Free delivery just in time for the holidays. This Black Friday, Wayfair deals are bigger and better than ever. There's no place like home for the holidays. And no place like Wayfair for Black Friday savings. So don't wait. Black Friday ends soon. Shop Wayfair's Black Friday sale now and save up to 80% off at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
I'm caught up in the game. My attention is on every play and every whistle. But what I'm missing is a signal coming from my kidneys. That signal isn't like a ref's whistle. It's more of a silent SOS, which could be warning me of an increased risk for events like heart attack or stroke. And a way I can catch that signal? A simple urine test called UACR. If you have type 2 diabetes or high blood pressure, talk to your doctor about the UACR test. Detect the SOS. Visit detecttheSOS.com to learn more.